treuer Herr Jesus Christus, das singen wir leicht. Und wir meinen es ja auch ernst, aber hilf du uns dazu, dass es auch wirklich stimmt, dass wir dich lieb haben, wie nichts sonst auf dieser Welt, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Für eine Seniorenfreizeit, das war eigentlich der Grund dafür, dass ich Andreas Schäfer dieses Thema angeboten habe mit Lord Redstock, ist es passend, dieses Lebensbild in die Mitte eines Tages zu stellen, weil man den alten 77-jährigen Lord Redstock einmal gefragt hat, wie geht's Ihnen? Auch in England fragt man einander, how do you do? How are you? Und da hat er zur Antwort gegeben, ich muss täglich in die Schule. Ja, wie? Ja, ich muss täglich lernen, mit meinen Schmerzen zu leben. Und ich muss täglich festlernen, nicht über meine Schmerzen zu klagen. Und ich muss lernen, etwas milder zu werden in der Beurteilung anderer Menschen. Ich muss lernen, etwas barmherziger zu werden mit anderen Menschen. Und ich muss lernen, mich noch mehr einzugraben in die Bibel. Das ist ein gutes Programm für Menschen, die älter werden. Ich muss täglich in die Schule. Ich muss lernen. Aber vorher wollen wir etwas anderes lernen, nämlich, dass es noch nach der Maria Fjodorowna, von der wir es gestern gehört haben, noch andere Höhepunkte gab. Unser Gott hat nicht abgelassen, um Russland zu werben. Unter den Kolonisten war eine besonders interessante Gruppe, die Mennoniten. Die waren schon von Peter dem Großen und dann auch von der Katharina ins Land geholt worden. Die stammten eigentlich aus Holland und hatten sich dann in der Gegend von Danzig bewährt bei der Entwässerung von sumpfigem Gebiet. Und da hat die Katharina die Große die Mennoniten hereingeholt. Die stammen ab von Menno Simons, eine fromme Gruppe, die ganz entschieden gegen den Kriegsdienst ist. Deshalb hat die Mennoniten immer fasziniert, dass ihnen in Russland versprochen war, eure Söhne müssen nie Kriegsdienst tun. Deshalb sind Mennoniten in großen Scharen tatkräftige, bewährte Bauern nach Russland gezogen, besonders nach Südrussland, und haben lebendige Gemeinden aufgebaut. Aber man kann geistliches Leben nicht auf Flaschen ziehen, nicht einwecken. Meist in der zweiten und dritten Generation wird es lahm, auch wenn man sich's noch so sehr vornimmt. Man sagt dann, ja, unsere Großmutter war noch fromm, aber wir sind's nicht ganz so, und dann wird's einfach immer träger, gewohnheitsmäßiger. Und so haben Gemeinden in Südrussland, mennonitische Gemeinden, Neustuttgart, Neu-Ulm, Neu-Rosenfeld, gesagt, wir brauchen einen Pfarrer, der wieder tätig ist und uns hilft, zu lebendigem Glauben zu kommen. Damals war es so eingerichtet vom russischen Konsistorium, dass alle in Dorpat, in Estland, ausgebildeten evangelischen Pfarrer zuerst für 10 Jahre nach Südrussland zu den Kolonisten gehen mussten. Sie hätten alle gerne in der Gegend von Petersburg schöne Gemeinden übernommen, aber wir müssten nach Südrussland. Und es waren oft sehr liberale Pfarrer. Nach außen hin, lutherisch, aber sie haben mit ihrem Schicksal gehadert, dass sie nach Südrussland gehen mussten. Es gab einige tüchtige Leute drunter, wie später der Evangelist Samuel Keller, auch Pfarrer in Südrussland gewesen, vielleicht ist Ihnen der Name vertraut. Aber die in den Gemeinden Neustuttgart, Neu-Ulm, Rosenfeld, in der Molotschna heißt man die Gegend, bei Berdjansk, haben gesagt, vielleicht können Sie uns von Deutschland aus einen Pfarrer schicken. Und haben Brief geschrieben an den Gründer der Brüdergemeinde Korntal, den Gottlieb Wilhelm Hoffmann, könntest du uns nicht einen Pfarrer schicken. Ich muss diese Geschichte erzählen, weil sie einflussreich war für die ganzen Mennonitengemeinden. Und der Hoffmann hat gesagt, ich weiß einen. Einen tüchtigen jungen Mann, der ist aus der Kirche hinausgeschmissen worden, weil er zu fromm ist. Wir können in den Akten des Oberkirchenrats in Stuttgart nachlesen, was man ihm für Vorwürfe gemacht hat. Er spielt mit den Kindern auf der Straße, das ist, was man heute sagen würde, er macht Jugendarbeit. Er vespert in den Häusern der Gemeindeglieder, so weit lässt er sich herunter, dass er sich abends zum Vespern einladen lässt. Das gibt's doch nicht, Herr Pfarrer, gell? Und er ist sogar gesehen worden, wie er an Neujahr den Gottesdienst der Methodisten in Winnenden besucht hat. Boah, Sektierer, gell? Und man hat ihn einfach aus der Kirche hinausgeworfen. Es gab sogar einen Artikel im Schwäbischen Merkur, wüstes Treiben in Backnang, Rielingshausen. Dieser Eduard Wüste, hat der Gottlieb Wilhelm Hoffmann gedacht, das ist der richtige Mann. Wenn es einer so mit den Leuten kann, mit den Kindern, mit jungen Leuten, wenn er in die Häuser geht, zu besuchen, und hat ihn eingeladen zum Jahresfest nach Korntal, 1842. Und hat ihn auf den Sofa gesetzt und hat ihm erzählt von diesen armen Gemeinden dort in der Molotschna. Und dann hat er gesagt, Wüst, Sie wären der richtige Mann. Ja, ich bin bereit. Und dann hat er ihn losgeschickt. 6 Wochen war er unterwegs mit der Kutsche durch Galizien, bis er endlich dort angekommen ist. Und nach 10-jährigem Wirken hat es Gott geschenkt, dass eine ganz lebendige Erweckung in diesen Dörfern um Berdjansk entstanden ist. Und dann hat er Wüst gesagt, und jetzt dürft ihr nicht mehr abhängig sein vom Konsistorium in Petersburg. Ihr müsst freie Gemeinden organisieren, so wie Korntal ist. Wir sind in Korntal eine evangelische Brüdergemeinde in der Landeskirche. Aber doch in einer gewissen Selbstständigkeit. Wir können bestimmen, wer Pfarrer ist. Wir haben große Freiheiten in Korntal. So hat er gesagt, müsst ihr eine Organisation machen. Und so wurden dort um Berdjansk die ersten Mennoniten-Brüdergemeinden gegründet, mit einer Verfassung wie Korntal. Also die Verfassung von Korntal wurde exportiert nach Südrussland. Und diese Verfassung hat sich so bewährt, dass selbst in den stalinistischen Stürmen, in der großen Verfolgung, diese tüchtigen Mennoniten sind verfolgt worden, sind verschleppt worden nach Kasachstan bis nach Kamtschatka und furchtbar. Und viele von ihnen haben die Gelegenheit ergriffen, wenn sie auswandern konnten. Sie finden heute in Südamerika, in Chaco, große Mennonitengemeinden. In Kanada große Mennonitengemeinden, sogar eine theologische Hochschule. Diese Verfassung hat sich sehr bewährt. Wir wollen unabhängig sein von einem Konsistorium, das uns dazwischen schwätzt. Wir wollen unseren geistlichen Kurs selber bestimmen. Nur so eine Momentaufnahme, dass Gott immer wieder in diesem großen russischen Reich etwas getan hat. Am schönsten ist geschildert durch Samuel Keller, den Evangelisten, was Gott dann als Nachwirkung der Petersburger Bibelgesellschaft, von der wir gestern gehört, gewirkt hat. Jetzt gab es plötzlich Bibeln auf verständlichem Russisch. Und zu den deutschen Kolonisten, die neben der Bibel und ihrem Gesangbuch haben sie Starks Gebetbuch und viele haben Hofackers Predigtbuch mitgebracht, unter dem wenigen, was sie mitnehmen konnten. Die haben, die Frommen unter ihnen, haben Morgenandacht gehalten. Und mittags hat der Hausvater, der Hausgemeinde mit allen Knechten und Mägden einen Abschnitt aus dem Predigtbuch vorgelesen. Und das hat manchen der ukrainischen und weißrussischen und russischen Saisonarbeitern, die auf die großen Güter der Kolonisten kamen in Südrussland, gefallen. Ja, das ist was. Da ist der Tag eingeteilt. Da ist eine Ordnung. Den hat auch eingeleuchtet, Russen, die sonst keine Ethik kannten, davon haben wir gestern gesprochen, keine Moral. Bis heute ist der Alkohol die große Not in Russland. Hemmungsloser Alkoholismus, Diebstahl, Untreue. Selbst bei den frommen Leuten muss man aufpassen, dass sie nicht bei der besten Gelegenheit, wo sie was organisieren können, eine Drahtrolle mitnehmen, dort Dachpappe. Verstehen Sie, das, was bei uns allmählich auch aufkommt, dass man keine Moral mehr hat, ist in Russland durch Jahrhunderte hindurch gang und gäbe gewesen. Und bei diesen deutschen Kolonisten haben die ukrainischen Saisonarbeiter und die russischen und die weißrussischen gesehen, ist ein anderer Stil. Da kann man sich drauf verlassen. Und sie haben dann, wenn sie ausgezahlt wurden nach der Erntesaison, gebeten, manche haben gesagt, ich möchte gerne eine Schwarzwalduhr haben, aber manche haben auch gesagt, ich möchte eine Bibel haben. Und haben dann von den Hausvätern eine russische Bibel mitbekommen, die sie verstanden haben, gedruckt damals von der russischen Bibelgesellschaft. Und dann haben die in ihren Heimatdörfern angefangen, in ihren Häusern, gesagt, mittags kommen wir zusammen, wir lesen ein Stückchen Bibel. Und je mehr sie Bibel gelesen haben, haben sie gesagt, jetzt brauchen wir nicht mehr zum Popen gehen und die Bilder anbeten. Wir beten zum Herrn Jesus. Und wir brauchen nicht mehr Weihrauch schwingen und wir brauchen nicht mehr zur Beichte. Und das haben die Popen gemerkt und haben gesagt, was ist denn da los? Das ist Revolution. Denn diese russischen ehemaligen Saisonarbeiter haben sich dann auch versammelt in ihren Dörfern zu Gemeinschaftskreisen. Die Popen haben gesagt, das ist deutsche Erfindung und deutsche Unterwanderung, Revolution. Man hat ihnen den Namen Stundisten beigelegt. Man hat das Wort Stunde übernommen, ganz gefährlich, das sind die Stundisten. Aber es ist eine machtvolle Bewegung in Russland geworden durchs Evangelium. Die Popen haben schließlich fertig bekommen, die orthodoxen Bischöfe, dass die Gouverneure der einzelnen Bezirke, besonders in Südrussland, eine Verfolgung gegen die Stundisten eingeleitet haben. Verbannung, die Hausväter wurden verschickt nach Sibirien, aber einige der Gouverneure haben nach Petersburg geschrieben, Entschuldigung, das sind unsere tüchtigsten Leute. Die haben eine Ausstrahlung auf die Dörfer. Dort, wo Stundisten sind, wird es weniger mit dem Alkoholismus. Da hat es ein paar Leute, die wir berufen können, wir würden heute sagen, in Gemeinderäte als Verantwortliche in den einzelnen Dörfern. Die scheuen sich nicht vor schwerer Arbeit. Bei denen sind die Familien intakt und man kann das nachlesen, Dokumenten. Sie lassen keinen im Dorf ungetröstet sterben. Verstehen Sie, das war Auswirkung der Bibel. Was hat Gott gewirkt durch die zweijährige Tätigkeit der Bibelgesellschaft von St. Petersburg, auch wenn sie hart abgeblockt wurde? Es hat Nachwirkungen gehabt. Das Wort Gottes schafft Leben. Hoffentlich auch bei uns. Aber nun gab es eine ganz besonders große Erweckung in St. Petersburg, in der Hauptstadt Russlands. Moskau ist ja immer so bloß nebenher gelaufen. Die entscheidende Stadt war lange St. Petersburg. Und wir haben gestern gehört, wie durch den Alexander den Ersten, den Zaren, nicht bloß die Bibelgesellschaft entstanden ist, ab 1812, sondern ab 1822 zuerst Ignaz Lindl und dann Johannes Gossner als Erweckungsprediger in der Malteserkapelle gewirkt haben und eine große Bewegung ausgelöst haben, eine Bibelbewegung in Petersburg. Aber auch die wieder hart abgestoppt durch die orthodoxe Kirche. Und dann hat es Gott noch einmal geschenkt, dass zwischen 1874 und 1884 der Jesus ganz gewaltig an die Tür dieser Hauptstadt Russlands geklopft hat. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dass Jesus hineingewirkt hat in die regierenden Kreise, in die verantwortlichen Kreise der Beamtenschaft, der Minister, des Hofes. Davon will ich ein wenig erzählen. Gott hat dazu benutzt diesen englischen Lord Redstock. Sein eigentlicher Name war Baron oder Peer Granville William Augustus Waldegrave. Wenn man im englischen Adelshandbuch der Württembergischen Landesbibliothek, kann man das einsehen, die Adelsliste der Waldegraves durchsieht, dann erstarrt man vor Ehrfurcht. Die können ihren Stammbaum zurückführen bis auf Wilhelm den Eroberer und ganz gewaltige Staatsmänner, Wissenschaftler, Bischöfe sind in den Stammbäumen dieser Familie Waldegrave. Von denen immer einer, der amtierende Meisterälteste, dann zum Lord Redstock, Mitglied des Oberhauses, gewählt wurde. 1833 ist William Augustus Granville Waldegrave geboren, bewegte Zeit, nachnapoleonisch. Er hat eine fromme Großmutter gehabt, die ergriffen war vom Missionsgedanken. In der evangelischen Welt ist ja der Weltmissionsgedanke noch gar nicht so arg alt. Die Katholiken machen uns da viel vor, die haben nie aufgehört, Weltmissionen zu treiben. Aber erst um 1800 ist in der evangelischen Welt die Church Missionary Society von London entstanden, die London Missionary Society und dann als Nachfolger bei uns auf dem Kontinent die Basler Mission, die Berliner Mission, die Leipziger Mission, alles freie Gesellschaften. Und die Großmutter war begeistert und hat ihrem Enkelsohn, als er jung war, immer wieder besonders von Russland erzählt, von den Weiten Russlands und von China. In ihr war eine Sehnsucht, dass Evangelium hineingetragen werden soll in diese weiten, entfernten Länder. Aber dann ist der Granville Augustus William Waldegrave jung auf die Eliteschule von Harrow gekommen, war begabt, gute Examina, und hat in Oxford dann Elite-Universität studiert, besonders Naturwissenschaft und Geschichte. Da hat er seine Abschlussexamina gemacht. Und dann hat er, wie es üblich war, in seiner Familie die Offizierslaufbahn ergriffen. Man hat ihm dann als junger Offizier im Rang eines Oberst übertragen, die Freiwilligeneinheit der Middlesex Rifles aufzubauen, beinahe eine Division von Freiwilligen, wir würden heute sagen Reservistenarmee. Aber er war so ein guter Offizier, dass einer der Generale sagte, was der Waldegrave schafft, das schafft sonst keiner. Nämlich 20.000 Mann in Paradeeinheit in den Hyde Park zu bringen und wieder in Paradeeinheit herauszubringen, dass keine Verwirrung gibt. Er muss ein großes, logistisches, strategische Begabung gehabt haben. Und dem jungen Mann mit seinen Vorfahren unter Parlamentariern, Mitgliedern des Unterhauses, Oberhaus, Politikern, Ärzten, Bischöfen, stand eine glänzende Karriere offen. 1858 hat sich dann Granville Augustus William Waldegrave verheiratet mit einer gleichaltrigen Dame aus allerhöchsten Adelskreisen. Der große Missionar Livingston hat gesagt, sie ist eine durch und durch gute, edle Frau und was noch seltener vorkommt, sie ist um und um schön. Wenn das mal ein Missionar sagt, gell, also. Und der berühmte Livingston, er war, Sie merken, richtig begeistert von dieser edlen, adligen Frau und hat dazu gesagt, sie ist wie eine gemalte Madonna. Aber sie war ihrem Mann zugleich eine Glaubensgehilfin. Sie ist wesentlich früher dann als ihr Mann verstorben, aber waren die entscheidenden Jahre des Lebens, als die Frau ihren Mann begleitet hat und ihm möglich gemacht hat, dass er sehr viele Missionsdienste in Niederlanden, in Schweden, in Indien immer wieder tun konnte als Evangelist. Aber jetzt mache ich so, wie wenn er von Anfang an Christ gewesen wäre. Eigentlich stand eine kometengleiche Laufbahn vor ihm im weltlichen Bereich, aber dann hat Gott nach ihm gegriffen, 1855, also 22 Jahre alt war, also noch vor seiner Verheiratung. Er war als junger Offizier noch auf die Krim befohlen. Zum Ende des Krimkriegs kam er dorthin. Geschwind einschalten. Wir machen uns ja oft gar nicht klar, was das für ein schrecklicher Krieg war, als Frankreich und England, plötzlich Russland stoppte in der Angst, Russland könnte die Vorherrschaft im ganzen Schwarzen Meer haben und noch hinübergreifen in die Türkei. Man sprach vom kranken Mann am Bosporus, die Türkei war im Niedergang. Mensch, die Russen, die unter Katharina der Großen sich ausgebreitet haben, bis an das Nordufer des Schwarzen Meeres, die werden doch jetzt nicht plötzlich die Oberherrschaft über das ganze Schwarze Meer bekommen. Und da haben sie Engländer und Franzosen zusammengetan gegen ihren ehemaligen Verbündeten Russland, haben Expeditionskurs entsandt, selber große Verluste gehabt beim Kampf um Sevastopol. War ein gräuliches Abschlachten. Bis heute, wenn man nach Sevastopol kommt, wird man in ein großes Museum geführt. An den Wänden ist die ganze Schlacht um Sevastopol dargestellt. Um den Beschauer herum sind Kanonen aufgestellt. Man kommt sich vor wie auf einem Feldherrnhügel und sieht, wie die französischen und englischen Expeditionskorps zusammenkartätscht wurden, die englische Kavallerie niedergemäht wurden, wie die Russen sich verteidigt haben und endlich erniedrigt wurden beim Fall von Sevastopol. Man denkt, es gibt keine schlimmere Schlechterei als dieser Kampf im Krimkrieg. Damals ist die Florence Nightingale durch die Schützengräben gegangen und hat die erste Hilfe geleistet. Die Not um Sevastopol wurde bloß noch einmal überhöht im Zweiten Weltkrieg. Der Kampf um Sevastopol war so furchtbar, dass in der Hitze, dieser Sommerhitze, als die Deutschen dann Sevastopol erobert hatten, Verteidiger und Eroberer todmüde niedersanken, keiner mehr Gefangene gemacht hat, beinahe verdurstet waren. Und dann kam das, was in Deutschland nie mehr richtig bekannt wurde. 1944 ist eine ganze Armee auf der Krim verloren gegangen. Es wird in Bildern dargestellt, wie die letzten Deutschen versuchen, von den Felsen bei Sevastopol 40 Meter ins Meer zu springen, um noch einen Marinepram zu erreichen. Also die Krim hat Furchtbares erlebt. Und damals hat der junge Offizier, Granville Augustus William Waldegrave, den Entschluss gefasst, wenn ich noch einmal Russland etwas Gutes tun kann. Wusste nicht was, aber dann will ich es tun. Und dann hat ihn das Fieber gepackt. Viele, die nicht verwundet waren, sind damals vom Fieber ergriffen worden. In den Fieberdelirien hat er nach Gott geschrien und hat gesagt, wenn ich noch einmal davon komme, dann möchte ich ein neues Leben anfangen. Er hat in Fieberkrämpfen Lebensbilanz gezogen seines jungen 22-jährigen Lebens, aber so will ich nicht weitermachen. Und er ist Christen begegnet, sagt Darbisten von den offenen Brüdern, Plymouth-Brüdern, die ihn zum Glauben brachten. Und da ist bei ihm das gewachsen. Keine ganz einfache Theologie. Ich liebe Jesus. Ich möchte zu Jesus kommen. Ich möchte bei Jesus bleiben. Diese Plymouth-Brüder haben gesagt, was für eine Sache, ein Lord hat sich bekehrt. Es ist die große Chance, dass er in den Adelskreisen, in denen sonst nicht viel Frömmigkeit ist, vielleicht haben sie, wenn sie einen Fernseher haben, ich habe es zufällig gesehen, die Hochzeit gesehen in Windsor, wie da der Adel aufgetaucht ist. Da waren die Hüte wichtiger als der Gottesdienst, gell? So ist es eben, gell? Und da haben diese frommen Kadetten gesagt, Mensch, Augustus, du kannst unter deinen Adelskollegen missionieren. Aber das hat nicht geklappt, weil der Grenville Augustus, William Waldegrave, sofort seine Verantwortung gesehen hat, ich muss etwas für die Ärmsten der Armen tun. Es war wie beim Graf Zinzendorf und bei vielen Christen. Nicht die Adligen sind mir das Wichtigste. Die Ärmsten, was da in London, im East End, existiert an Armen, an Arbeitslosen, an zerrütteten Familien, an Hunger, an Dreck, dort will ich hineinwirken. Und er hat unter den reichen Leuten vom West End von London Geld gesammelt für die ersten Häuser für arbeitslose Männer, Wärmstuben, Hilfsaktionen für hungernde Kinder, Schulunterricht für Kinder eingerichtet in East End. Man hat in den Adelskreisen gelacht und hat gesagt, jetzt ist er durchgeknallt. Wie kann man sich seine Hände schmutzig machen im East End? Er war die einzige Brücke, so heißt es in einer Lebensbeschreibung. Der vornehme Baron Waldegrave war die einzige Brücke zwischen dem vornehmen West End von London und dem heruntergekommenen East End. Aber ihm war wichtig, dass Christen aktiv werden. Er hat es an seiner Kirche, deren Mitglied er war, die anglikanische Kirche, die Church of England, ausgesetzt, dass sie so wenig tut. Die macht ihre feierlichen Gottesdienste. Wir sprechen immer wieder von der Hochkirche, das ist bloß ein Teil, aber ihre feierlichen, fast katholisierenden Gottesdienste und kümmern sich nicht um die Ärmsten der Armen. Die Methodisten, die machen's. Und dann hat er selbst angefangen, Freiluftgottesdienste abzuhalten, nach dem Vorbild von Wesley und Whitfield. Freiluftgottesdienste unter den Ärmsten der Armen, das hat natürlich vollends bei seinen Adelskollegen bloß ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Was soll's? Es schmerzte den Aristokraten, dass er von seiner eigenen Kirche so im Stich gelassen wurde, und damals hat er als junger Lord, er hat dann den Titel seines Vaters angenommen, nachdem der Vater gestorben war, Lord Redstock of Castletown, aber kurz vor dem Lord Redstock. Es war ihm wichtig, mit seiner großen politischen Begabung Brücken zu schlagen zwischen Methodisten und Anglikanern. Der Gedanke der evangelischen Allianz, der ab 1844 entstanden war, der wurde mächtig von ihm gefördert. Wir, die wir den Namen des Herrn Jesus anrufen, wir wollen doch zusammenhalten und viel mehr miteinander tun. Es ging ihm darum, die Bibel neu zu entdecken und dass Menschen die Bibel entdecken. Und Jesus ist der Heiland jedes einzelnen Menschen, das er erfahren. Und Jesus ist der Heiland der Beziehungen, auch in den Familien. Er ist der Retter der Gesellschaft und der Retter der Menschheit. Ich muss doch diesen Jesus bekannt machen. Diesen Lord Redstock hat Gott in besonderer Weise für Russland bestimmt. Wir haben gehört, dass er im Krimkrieg gesucht hat, wie kann ich Russland Gutes tun. Aber lang bevor er nach Russland kam, das erste Mal 1874, war er als Laienprediger und Evangelist in Schweden, in Holland, in der Schweiz sehr oft und dann immer wieder in Indien und vor allem in Paris. Damals war Paris der Mittelpunkt der Haute Volée, der vornehmen Gesellschaft aus allen Ländern Europas. Da hat man sich den Winter über aufgehalten, wenn man nicht unten an der Mittelmeerküste war, aber die vornehmen Teezirkel von Paris, mit denen hat man den Winter überstanden. Es war merkwürdig, er kannte kein Wort Französisch und hat sich doch gern in Paris aufgehalten. Er wäre gern nach Russland gegangen, aber wie gesagt, er kannte keine Kontaktperson in Russland, in Schweden, in Holland, in Indien, Pakistan. Überall waren englische Adlige, die ihn eingeladen haben. Aber wie komme ich nach St. Petersburg? Wie kann ich Russland Gutes tun? Und da hat Gott gewirkt, dass in einem Winter 1873 eine Generalswitwe von Tschadkow in große Not gekommen war. Sie hat im Abstand von ein paar Wochen zwei Söhne verloren und war in ganz tiefer Trauer. Und der einzige Tröster, der ihr wirklich helfen konnte, war der junge Lord Redstock. Wie hat er sich mit den Leuten unterhalten? Er ging immer mit dem liebenswürdigsten Gesicht auf Menschen zu, bei den Gesellschaften, und hat vor allem die Vertreter Russlands gefragt, sowie die Generalsfrau von Tschadkow: Lieben Sie Ihr Heimatland Russland? Ja, dieses vom Nihilismus zerfressene, von Revolution bedrohte Russland. Man muss einmal die russischen Schriftsteller wie Dostojewski lesen. Dann weiß man, wie dieses Russland im Nihilismus versunken ist. Lieben Sie Ihr Heimatland? Sind Sie auch bereit, für Ihre Heimat Russland zu beten? Das waren Sätze, die er auf Französisch gelernt hat. Denn Französisch war die Sprache der russischen Aristokraten. Die haben in Russland, in Petersburg, hauptsächlich Französisch gesprochen. Sind Sie bereit, für Russland zu beten? Ja. Dann tragen Sie doch Ihren Namen bitte ein. Und er holte seine zerlesene Bibel heraus. So schön auf diesem einen Foto sieht man ihn mit seiner zerlesenen Bibel. Er hat immer wieder neue Seiten einheften lassen und hat gesagt: Tragen Sie bitte Ihren Namen ein, zugleich als Versprechen, dass Sie für Russland beten wollen. Das hat großen Eindruck gemacht, dass der ehemalige englische Offizier, der Lord, der im Krimkrieg auf der Seite der Engländer war, gegen Russland gekämpft hat, jetzt plötzlich ein Herz hatte für Russland. Aber ebenso wichtig war der Satz: Aimez-vous Jesus? Lieben Sie Jesus? Kennen Sie ihn noch nicht? Dann will ich Ihnen von ihm erzählen. Er hat immer dann Damen gehabt, die sein Englisch übersetzt haben ins Französische. Diese Generalin von Tschadkow hat gesagt, Sie müssen unbedingt zu uns nach Petersburg kommen. Und da war in diesem Teezirkel, in dieser Damengesellschaft von Paris, auch eine Großfürstin, Glied der Zarenfamilie, die gesagt hat, Sie können in meinem Palais dann auch Versammlungen halten, aber Sie müssen nach Russland kommen. Wir brauchen Sie. Weil dieser Mann überzeugend war, auch wenn er kein Wort Russisch sprach und Französisch nur brüchig. Es hat mal ein hoher russischer Beamter gesagt: Unsere orthodoxen Priester sind wie Religionsbeamte. Und die anderen Pfarrer der deutschen Kirche, der holländischen Kirche, es gab ja von allen Nationen, gab es Kirchen in Petersburg, die streiten philosophisch herum, ob die Bibel recht hat oder Darwins Entwicklungslehre. Davon wollen wir nichts wissen. Wir wollen Menschen, die einen direkten Draht zu Gott haben, die uns etwas von Gott vermitteln. Und das macht dieser englische Lord. Damit hat ihn Gott benützt, mit dieser Unmittelbarkeit zum lebendigen Jesus. In der Passionswoche 1874 war es endlich so weit, dass Lord Redstock zum ersten Mal nach St. Petersburg kam. Es war, wie wenn er hätte gebremst werden sollen. Denn seine Mutter lag im Sterben und geschwind hat sie ihn umgetrieben. Muss ich nicht bei meiner Mutter verweilen, bis sie abgeschieden ist, Beerdigung sei? Nein, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich bin gerufen nach Petersburg und das ist jetzt wichtig, das Leben des Herrn Jesus nach Petersburg zu bringen. Und dann hat er angefangen, Versammlungen zu halten, zuerst in der deutschen lutherischen Kirche, der Vorgängerkirche, der Petrikirche, und dann in der anglo-amerikanischen Kapelle, die dort auch war. Denn die russische Staatskirche hat nicht bloß verboten gehabt, dass Leute, die keine Pfarrer sind, predigen dürfen, sondern sie wollte auch nicht, dass aus diesen Kapellen etwas hinaustragen. Und die Kapellen haben bald nicht mehr gereicht, die angloamerikanische Kapelle nicht. Es kamen so viele Besucher, sind geströmt. Es hat sich herumgesprochen in den höfischen Kreisen. Ist hochinteressant, da muss man gewesen sein. Großer Zulauf bei den Versammlungen. Aber Redstock selbst wollte auch Menschen auf der Straße ansprechen, ihnen Bibelteile geben. Damit hat er nicht viel Erfolg gehabt. Die Leute auf der Straße haben gesagt, es mag ja ein ganz netter Kerl sein, aber er spricht nicht unsere Sprache, ich verstehe nicht, was er will. Es war, wie wenn Gott ihn limitiert, begrenzt, bestimmt hätte für die adligen Kreise, vor allem für die Hausbibelstunden dann im Palast der Gräfin Liefen, Fürstin Liefen, die Gräfin Gagarin, das Haus des Grafen Korff, der war Zeremonienmeister am Zarenhof. Der Verkehrsminister Graf Bobrinsky wurde für Jesus gewonnen. Und dann vor allem der Gardeoberst von Paschkow. Man hat gesagt, er war ein Bojar. Ein riesengroßer Gutsbesitzer, wohl der reichste Mann, den es damals in Russland gab. Wenn Sie nach Moskau kommen, kann man Ihnen den Paschkow-Palast heute noch zeigen, in der Nähe vom Kreml. Und in St. Petersburg, sagt jede Reiseführerin, wenn Sie am Neva-Ufer entlangfahren, die einzelnen Paläste, zuerst die Ermitage, Winterpalast, und dann kommt das Palais Paschkow. Und wir haben gesagt, wie bitte, Palais Paschkow? Ja, interessieren Sie sich für Paschkow? Dieser große Palast im florentinischen Stil, roter Sandstein, vom Gardeobersten Paschkow gebaut, dem großen Bojarenbesitzer. Mir ist es gelungen, weil zufällig einmal eine Tür offen war in dem Offiziersclub und ich bin frecherweise hinein, da ein bisschen Eindruck habe. Der Vorderseite durch die weiten Fenster Blick auf die Paulsfestung gegenüber, der Zitadelle, über die Neva und danach hinten ein großer Bereich mit Wohnzimmern, Schlafzimmern, in der Mitte ein Wintergarten. Heute noch gepflegt da. Da haben nachher die großen Evangeliumsversammlungen stattgefunden. Und ein Tanzsaal angebaut, nach hinten im Hinterhof. Man sieht, wo die Kutschen vorfahren konnten. Zu den Tanzveranstaltungen im Palais Paschkow. Aber die Frau Paschkow war zuerst für den Glauben an Jesus gewonnen worden und hat bei ihrem Mann gesagt, du bist ja meist auf den Gütern irgendwo da in Mittelrussland, wir können doch unsere Versammlungen machen. Na ja, mach, was du willst. Aber eines Tages ist er nach Hause gekommen, vorzeitig. Und da waren in seinem Haus etwa 700 Leute versammelt, in dem großen Saal. Nun, er war ein Mann von Stand, Gardeoberst. Wir dürfen nicht den deutschen Begriff Oberst da nehmen, weil führender russischer Militär. Er war nobel und hat gesagt, ich will mir das mal anhören, hat sich an eine Säule gelehnt und hat gehört, was der Lord Redstock gesagt hat. Er hat gelächelt, überheblich. Aber dann muss jemand zum Lord Redstock gesagt haben, der Besitzer des Hauses ist da, da hinten ist er. Und dann ging Lord Redstock den Oberst Paschkow zu und hat ihn gefragt, aimez-vous Jesus? Lieben Sie Jesus? Und im gleichen Augenblick wusste Paschkow, ich kann nicht Ja sagen und ich darf nicht Nein sagen, ich muss mein Leben ändern. Und er wurde von Jesus gewonnen durch diese schlichte Frage. Man kann das nicht so einfach nachmachen, gell? dass er zu einer ganz einflussreichen Gestalt der Erweckungsbewegung in Petersburg wurde und sein Palais dort an der Neva zum Mittelpunkt der Erweckungsbewegung in den Jahren 1874, 75, 76 kam Redstock noch einmal, dann noch einmal 78 und dann hat die russische Polizei verboten, dass er weiter einreisen darf. Aber es waren ein paar Höhepunkte, die gesetzt wurden und dann wurde die Fackel weitergegeben an diesen Generaloberst Paschkow. Wie sind die Versammlungen verlaufen im Haus Paschkow? Die Musik hat eine große Rolle gespielt. Vor allem die drei Töchter von Paschkow, die auch für den Glauben gewonnen waren, haben zusammen mit den Töchtern des Verkehrsministers Bobrinsky gesungen und ein Fräulein von Peukert, eine Baltin, hat Klavier gespielt, aber die Musik spielte dort eine große Rolle. Und man hat diese Erweckungslieder gesungen, wie wir sie auch nachher singen wollen, auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag. War eine ganz kurze Zeit, die dieser Erweckungsbewegung geschenkt war. Meist ist Redstock zu spät gekommen, weil er sich immer auf der Straße aufgehalten hat, wollte mit einzelnen Leuten in Kontakt kommen. Die Versammlung war dann schon im Palais Paschkow versammelt und wenn er auftauchte im einfachen Straßenanzug, man hat nicht gemerkt, dass er einen Gehrock hat, man hat sonst in den Adelskreisen den Tag über den tauben blauen Gehrock getragen, aber er hat so den englischen Straßenanzug gehabt. Das Gespräch ist verstummt und Redstock hat gesagt, sie sollen noch mal ein Lied singen, die Damen. Und dann hat er einen Bibelabschnitt gelesen und dann hat er es dem Geist Gottes überlassen, ob er diese paar Verse erklären soll oder ob er weit ausholen soll zu großen theologischen Ausführungen. Manches war sprunghaft, es war manche Wiederholung drin und trotzdem war es gesegnet. Es ging so weit, dass der Dichter Graf Mereschowski gesagt hat, es ist allmählich in Petersburg so, dass man sich genieren muss, wenn man keine Einladung bekam zu diesen Treffen mit Lord Redstock. Es war sozusagen in den höfischen Kreisen, dass man zu Lord Redstock geht. Und ein anderer Adliger hat die russische Orthodoxie mobilisiert, ihr müsst sehen, dass ihr das verbietet. Es kam sogar der Begriff auf, gibt eine Dissertation, über den Redstockismus in St. Petersburg. Man hat es mit dem Namen Redstock belehnt und nach 10 Jahren hat man weniger vom Redstockismus gesprochen, sondern hat vom Paschkowismus gesprochen. So sehr ist das, was Redstock nach Russland gebracht hat, übernommen worden von dem Generaloberst Paschkow. Dieser Paschkow war ein genialer Stratege als Offizier. Und nachdem Redstock aus Russland ausgewiesen war, ist mit dem Grafen Korff, dem Zeremonienmeister am Zarenhof, dem Grafen Bobrinsky und vor allem Generaloberst Paschkow der Gedanke gegangen, wir müssten doch Brücken schlagen zu allen, die das Evangelium von Jesus lieben. Also zu den Mennoniten, zu den Molekanen sind die Milchtrinker, man weiß gar nicht, wo der Name herkommt, wahrscheinlich, weil sie in der Fastenzeit sich nicht an die Fastengebote der Orthodoxie gehalten haben, sondern auch da Milch getrunken haben. Vielleicht kommt es aber auch, weil es in der Molotschna entstanden ist, die Molekanen, bibelgläubige Russen, Duchoborzen, Molekanen, Mennoniten, Stundisten. Und Paschkow hat Briefe ausgesandt, 1884 eingeladen zu einem großen Treffen der Evangeliumschristen, da ist der Name zum ersten Mal entstanden, alle, die Christen mit dem Evangelium sein wollen, nach Petersburg. Es kamen etwa 80 Vertreter, Paschkow hat ursprünglich mehr erwartet, vor allem aus Südrussland kamen Vertreter. Schon am zweiten Tag sind sie nicht mehr gekommen. Nur einem Boten war es noch gelungen, in das Palais Paschkow eine Nachricht durchzuschmuggeln, Uns hatte die Geheimpolizei in den einzelnen Hotels und Unterkünften herausgeholt und auf die Bahn gesetzt. Das Treffen wurde sofort unterbunden von der Geheimpolizei. Man hat Angst gehabt, was entsteht hier? Wieder eine Revolution, eine fromme Revolution. Und man hat von Graf Korff, der ein ganz reicher Mann war, dieser Zeremonienmeister, und von Oberst Paschko verlangt, dass sie unterschreiben: Wir nehmen keinen Kontakt mehr auf zu anderen Christen. Wir halten keine Versammlungen mehr. Wir äußern keine Meldungen mehr an andere Gruppen, denn Paschkow hatte inzwischen vor allem unter den Studenten von Petersburg eine Arbeit begonnen. Er hat Mittagstische eingerichtet, Mensa in Westpetersburg, drüben über der Neva, für arme Studenten. Er hat Wärmestuben eingerichtet. Man hat eine große Arbeit unter Droschkenkutschern angefangen. So wie der deutsche CVJM in Berlin auch diese Droschkenkutscherarbeit angefangen hat. Es hat einmal jemand gefragt, als er in das Palais Lieven kam, wunderbar heute noch mit den grünen Malachitsäulen zu sehen, die mir gesagt, es riecht hier so merkwürdig streng. Fürstin, was ist denn los? Dann hat sie gesagt, bis vor einer halben Stunde hatten wir hier noch eine Versammlung von Droschkenkutschern. Also die höchsten Hofkreise haben sich um die einfachsten Leute gekümmert. Es war ein geistlicher Aufbruch, der zugleich verbunden war mit sehr viel Sozialarbeit, mit Sonntagsschularbeit. Bis dann, als Graf Korff, Graf Bobrinsky und Oberst Paschkow diese Erklärung nicht unterschrieben haben, sie gezwungen waren, unter Zurücklassung ihres gesamten Vermögens innerhalb von 14 Tagen aus Russland zu gehen. Graf Korff ist in der Schweiz dann gestorben, Jahrzehnte später. Es gibt, werden Sie noch bei Zeugen des lebendigen Gottes, eine schöne Lebensbeschreibung von Graf Korff finden, manchen Antiquariaten oder Gemeindebibliotheken. Paschkow ist früher gestorben, fern von der Heimat, um des Evangeliums willen. Aber der Beginn war gelegt für das, was wir bis heute haben und was vom Missionsbund Licht im Osten bis heute gepflegt wird, die Verbindung zu den Evangeliumschristen Baptisten. Ob sie Ducherbotzen-Hintergrund haben oder Mennoniten-Hintergrund oder Molekanen-Hintergrund oder Stundisten-Hintergrund, die haben erkannt, hier ist eine Gemeinsamkeit, auch wenn eine gemeinsame Organisation fehlt. Das gemeinsame Band der Liebe zu Jesus hält sie zusammen. Sie werden fragen, was war dann mit Radstock? Ihm war wichtig, dass der religiöse Aufbruch nicht bloß eine Emotion bleibt, eine Gefühligkeit, sondern dass er verbunden wird mit Armenfürsorge, mit Sozialarbeit aller Art. Er war Teil der Erweckung, eine entscheidende Gestalt, von der wir so wenig wissen, von dieser Erweckung zwischen 1860 und 1870, aber im deutschen Sprachbereich sind Ihnen vielleicht die Namen vertraut, der Name Dorothea Trudel von Männedorf oder Johann Christoph Blumhardt Bad Boll, also dieser Aufbruch, in dem auch Heilungsgebet eine große Rolle spielte, dort war der Vertreter in England und Schottland Lord Radstock. Einfach furchtbar, dass durch zwei Weltkriege wir von vielem auch im Wissen um England abgeschnitten sind. Ist für uns weithin eine fremde Welt, auch die englische Frömmigkeit. Aber es war merkwürdig, dass der Lord Radstock, der dann unter dem Einfluss von Dorothea Trudel und Blumhardt sehr viel gehalten hat vom Heilungsgebet, seine Tochter hergeben musste und später seine Frau, obwohl für beide sehr viel gebetet worden war, ihnen die Hand aufgelegt war. Man hat gemerkt, das ist nicht das, was unser Herr verheißen hat. Er kann Gnade schenken. Ich habe es ja selber erlebt, immer wieder. Aber es ist nicht die große Gnade, ist, dass ich zu ihm gehören darf, im Leben und im Sterben. Und dass er mir Heilung oder Aufschub der Krankheit schenken kann, ist ein dazugegebenes Gnadenmittel unseres Herrn. Lord Radstock hat mit seiner strategischen Begabung dann immer wieder Briefe geschrieben an russische Archimandriten als führende Geistliche. Er hat nach Rom geschrieben, Vatikan. Gesucht sind dort Jesus, bibelgläubige Menschen, mit denen man Verbindung aufnehmen kann. Er hat mit den Vertretern der verschiedensten Kirchen Verbindung aufgenommen, in der Hoffnung, dass das, was mit der evangelischen Allianz begonnen hat, noch weitergehen könnte. Er hat einfach einen Weltblick gehabt. Ihm war China wichtig und vor allem immer wieder Indien und Pakistan. Er hat diese Reisen weiter ausgedehnt, als 1892 seine geliebte Frau, seine opferbereite Gehilfin gestorben war. Er wollte immer wieder die Missionare in Indien und Pakistan ermutigen, nicht müde zu werden, weil er wusste, wie viel Erfolglosigkeit, scheinbare Erfolglosigkeit in jedem missionarischen Dienst sein kann. Und dass der Apostel Paulus auch nach Korinth geschrieben hat, darum werden wir nicht müde, weil es nahe liegt, müde zu werden. Wie wir müde werden können im Gebet für unsere Kinder und Enkel, das hat doch keinen Wert. Werden nicht müde. Das war ihm wichtig, Menschen zu stärken, die müde werden wollen. Ein schwerer Schicksalsschlag war, dass sein geliebter Sohn John im Burenkrieg gefallen ist, im Jahr 1900. Aber fast noch schlimmer waren die körperlichen Schmerzen, die er 13 Jahre erdulden musste. Wir wissen gar nicht, ob es eine schleichende Krebserkrankung war, Darm, Galle, Magen. Ich muss in die Schule. Ich muss lernen, Schmerzen zu ertragen und nicht über Schmerzen zu klagen. Ich muss lernen, tiefer in die Bibel hineinzugehen, milder in der Beurteilung von Menschen zu werden, barmherziger mit Menschen zu werden. Die letzten zwei Lebensmonate im Jahr 1913 verbrachte er im vertrauten Paris und hat sich gefreut über alle Meldungen, die zu ihm kamen, auch aus Tibet, aus Nepal, aus dem fernen China, wie es mit der Sache des Evangeliums weitergeht. Er hat immer gesagt, jetzt wird dann bald daherkommen. Er hat gesagt, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt wird, dann wird er herkommen. Jetzt ist doch so weit, dass es das Evangelium bis an der Weltenden getragen ist und musste es Gott sei Dank nicht mehr erleben, dass der Erste Weltkrieg begonnen hat, der die Nationen, die ihm so lieb waren, so tief hineingestürzt hat in das Elend. Am 8. Dezember 1913 ist er fast 80-jährig, dieser Lord Redstock, an inneren Blutungen verstorben. In der Erweckungswelle um Lord Redstock, die dann herübergekommen ist, auch zu uns auf den Kontinent, ist ja dieses Lied entstanden, das wir singen wollen und das er selber so gern sang, das aus dem Englischen übersetzt ist, auf, denn die Nacht wird kommen. Auf mit dem jungen Tag. Fanget bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Wie wenn er geahnt hätte, es kommt die Zeit, da man nicht mehr in Petersburg evangelisieren kann, da man nicht mehr frei wirken kann.